Schon wieder ein Montag, das habe ich früher immer gedacht, wenn ich dann wieder zur Schule gehen musste, weil dann wieder die Woche losging. Aber es kann ja auch was Schönes sein, nämlich man kann einen Espresso trinken und ein bisschen mit Sergej Lochthofen plaudern, der jetzt bei mir am Telefon ist. Hallo Herr Lochthofen.
Hallo, ich grüße Sie und wünsche Ihnen eine schöne Woche und den Zuhörern natürlich auch.
Und Sie sind ja ein großer Beobachter, also nicht nur was Nachrichtenmeldungen angeht, sondern ich habe durch Sie wieder mitbekommen, ich würde sonst gar nicht schnackeln, es war jetzt am Abend eine Mondfinsternis, der Mond war kurzzeitig verschwunden?
Ja, richtig verschwinden tut er ja nicht. Aber wer es gestern Abend gesehen hat, das war imposant. Wir hatten ja freie Sicht, es hing so irgendwo im Südosten über dem Himmel. Er wurde rot, dieser Titel Blutrot, ich finde den immer ein bisschen blutrünstig, aber es ist natürlich irgendwie auch für Kinder, für andere, es war ja noch zu einer Zeit, wo man nicht sofort ins Bett muss, also es war schon okay und es ist ja ein Phänomen und die Menschen sind ja für Phänomene sehr empfänglich.
Ja, Naturphänomene haben immer etwas und wir reden aber jetzt nicht weiter über Naturphänomene, sondern über politische Phänomene in dem Fall. Wir gehen gedanklich in unser Nachbarland nach Frankreich, denn da kriselt es wieder einmal und wir versuchen jetzt mal Schicht für Schicht abzutragen, was da los ist. Denn der französische Premierminister François Bayrou wird heute die Vertrauensfrage stellen und eventuell wird er dann zurücktreten und kriegt eben nicht das Vertrauen und auf jeden Fall kommt da eine Dynamik rein. Und Herr Lochthofen, ich habe gemerkt, als ich mich jetzt auf das Thema so ein bisschen vorbereitet habe, dass ich erstmal überlegen musste, Moment, wie ist das eigentlich in Frankreich? Es gibt ja den Präsidenten Emmanuel Macron und das wäre jetzt schon die erste Frage. Dem kann das doch fast, ich sage mal überspitzt, ein bisschen egal sein. Er bleibt doch so oder so Präsident, was da unter ihm mit dem Premier passiert.
Oder das wäre sehr schön, aber selbst diese Gewissheit, dass er Präsident bleibt, ist ja nicht ohne weiteres da. Er ist eingeklemmt im Schraubstock, die Linken, die Rechten und einer sehr selbstbewussten auftretenden Rechtsaußen, die auch darauf drängen, wenn jetzt die Regierung scheitert, und das ist in Frankreich wirklich etwas anders, also praktisch es gibt nicht die Funktion des Kanzlers, sondern des Präsidenten, dessen Macht ist außenpolitisch sehr hoch.
Insgesamt, das ist der mächtige Mann, muss man sagen, genau.
Wie bitte?
Ich habe nur mal bestätigt, das ist der mächtige Mann, anders als unser Bundespräsident, der nur repräsentativ ist.
Aber er braucht natürlich, damit das Land sich sozusagen entwickeln kann, braucht eine funktionsfähige Regierung. Und er hat dummerweise sehr leichtfertig letztes Jahr Neuwahlen angesetzt. Das hat dazu geführt, dass nicht das passierte, was er hoffte, dass er einfach die Sympathien ihm zufliegen, sondern im Gegenteil. Und er hat keine Mehrheit in keiner der Kammern. Das heißt, er nennt einen Regierungschef und ob der dann tatsächlich übersteht, längere Zeit, das ist in Frankreich im Augenblick sehr unwahrscheinlich, weil sowohl die Linken als auch die Rechten nicht mehr bereit sind, in irgendeiner Art und Weise Macron entgegenzukommen. Er muss noch bis 27 Frühjahr im Amt bleiben, das ist seine Sicht. Die anderen versuchen ihn zu stürzen. Das heißt für uns auch als Nachbarn und bei der Wichtigkeit Frankreichs für Europa, auch in den großen außenpolitischen Themen, ist es eine sehr unsichere Zeit. Und wir sehen ja auch zur gleichen Zeit, in Japan ist der Regierungschef abgetreten und wir wissen auch, dass Starmer in Großbritannien sehr stark unter Druck ist. Das heißt, alles das zusammengenommen ist auch für uns nicht gut und zeigt, die vorangetriebene Polarisierung der Bevölkerung führt zu diesen instabilen, ungesunden politischen Konstellationen.
Das kann man nochmal sagen. Also egal, wie das da in Frankreich weitergeht, zumindest innenpolitisch bleibt es schwierig, weil zuletzt, Sie haben es ja schon gesagt, als im vergangenen Jahr die Neuwahlen stattgefunden haben, gab es eben dann keine eindeutige Mehrheit mehr. Vorher war es immer noch eine knappe Mehrheit. Und
naja, also Macron hat schon eine Klatsche gekriegt und dadurch hat sich die Krise eigentlich vertieft. Gleichzeitig die Rechtsradikalen, also
die sind gestärkt worden.
Le Pen, Marine Le Pen Kräfte haben eigentlich zugelegt und wittern natürlich, dass sie bei der nächsten Präsidentschaftswahl, da der Rest des politischen Spektrums untereinander zerstritten ist und wie Hund und Katze sich aufführt, dass sie die Chance haben, endlich den Präsidenten oder die Präsidentin zu stellen. Da gibt es aber noch ein Problem. Frau Marine Le Pen ist unwählbar im Augenblick. Da laufen noch die Verfahren, weil sie in einen Korruptionsskandal verwickelt ist. Das ist bei den Rechten kein Problem. Unsere Frau ist unsere Frau und natürlich ist sie eine ehrenwerte Frau, wird da erzählt. Aber sie hat natürlich schon so ordentlich zugelangt. Das heißt, ob das alles so funktioniert, ist nicht gut und für uns ein instabiles, unsicheres Frankreich nicht gut, auch mit Blick auf Trump, mit Blick auf Ukraine, mit Blick auf all die Krisen, die wir haben und natürlich auch auf die wirtschaftliche Entwicklung.
Also wir schauen mal, wie das heute weitergeht, wie Sie gerade beschrieben haben. Es hat eben dann doch auch ein bisschen Folgen, auch für uns. Jetzt keine, also das muss man auch mal sagen, also natürlich bleibt Macron bis Mai 2027, will er im Amt bleiben und sagt, das wird er auch bis zur letzten Viertelstunde dann ausfüllen. Aber natürlich sind wir trotzdem interessiert, was da in unserem Nachbarland passiert. Ich überlege aber, Herr Lochthofen, wenn wir hier immer die Themen besprechen und wir kommen ja immer nicht an Donald Trump vorbei. Ich überlege immer, müssen wir über ihn reden? Wir reden jetzt über ihn, um es vorwegzunehmen, aber man weiß ja immer erstens gar nicht, wo man anfangen soll, weil es immer so mehrere Themen gleichzeitig sind und so funktioniert dieser Mann ja auch ein bisschen, dass man immer das Gefühl hat, wie Sie es ja auch beschreiben, er ist an einem Thema nicht mehr so interessiert und da wird einfach ein neues Thema aufgeploppt und dann überlege ich immer, ob wir dann ihn nicht noch zu sehr bespielen und bestätigen, wenn wir es jetzt auch wieder aufgreifen, all diese Sachen. Wie sehen Sie denn das?
Haben Sie vollkommen recht, das ist keine Frage. Er ist ein Showman, das müssen Sie immer sehen. Also auch die Art und Weise seines Aufstiegs über das Fernsehen, über Showsendungen, in denen er sich präsentiert hat, also einem breiten Publikum bekannt wurde. Der Mann tut für einen Gag, für eine Pointe, für einen Applaus alles. Ja, das heißt also, in dem Augenblick, wenn ein schweres Thema nicht innerhalb kürzester Zeit zu lösen ist, lässt er es fallen, lässt Ultimaten verstreichen, wo normalerweise wir sagen, ja gut, das ist ja ganz schön Knopf auf Spitz und alles und hoffentlich gibt es daraus keine ernsten Verwicklungen. Das interessiert ihn alles nicht. Das heißt, er will die Show und zeigen, dass er der Größte, der Schönste und der Prächtigste ist. Und da müssen wir mal sehen, ja natürlich, wir tragen mit zu diesem sozusagen Reflexionsraum bei. Aber wir kommen nicht drum herum. Allein die Wichtigkeit Amerikas als Wirtschaftspartner, als Sicherheitspartner zwingt uns dazu, sich mit diesem narzisstischen, verwöhnten Großkind zu beschäftigen. Und es ist ja auch gefährlich, was er macht.
Und wir können ja mal ein Thema rausgreifen, weil Sie sagen, gefährlich, was er macht. Also das ist ja sozusagen der neueste Schlager, den er in petto hat. Und das ist jetzt noch verharmlosend formuliert, dass er sozusagen die Nationalgarde im Inneren einsetzt. Wir erinnern uns, das war in Kalifornien schon der Fall, wo er gesagt hat, wenn es da Unruhen gibt, dann muss ich da wirklich die Nationalgarde einsetzen. Und genauso ist es jetzt, dass er eben überlegt, in Chicago und Illinois die Nationalgarde einzusetzen, hat jetzt auch dann einen Tweet abgegeben, ein Bild, wo er eben so gesagt hat, also man sollte mal überlegen, dass man das nicht übertreibt. Und im Grunde könnte man das schon fast als Drohung lesen. Und hat in dem Zusammenhang auch vom Kriegsministerium und nicht mehr vom Verteidigungsministerium gesprochen. Und während man das so liest, glaubt man immer, dass ist das jetzt eine echte Meldung oder ist das jetzt, bin ich jetzt dem auf den Leim gegangen? Aber das ist schon alles ernst zu nehmen, wirklich. Und das ist auch eine echte Meldung.
Gar keine Frage. Wir kennen das ja auch selbst aus unserer Politik hier in Deutschland, dass rechtskonservative bis nationalistische Kräfte den Einsatz des Militärs im Inneren immer als große sozusagen Moment sehen. Die Einschüchterung der politischen Gegner. Wir wissen aus der deutschen Geschichte, welche Folgen das hat. Der Nationalsozialismus hat das ja auch betrieben. Deswegen sind wir auch sehr skeptisch an so einer Stelle. Und die Umbenennung eines Ministeriums ist erstmal nur ein Wort scheinbar. Aber ich glaube, ich sage jetzt mal etwas zugespitzt, Diktatoren lieben es, Krieg zu führen. Das sieht man bei Putin, man sieht es auch bei den anderen, die an dieser Stelle sozusagen Volldiktatoren sind. Und Donald Trump hat eine große Sehnsucht zu dieser Allmacht von solchen Leuten. Und da ist das Kriegsministerium natürlich auch eine sozusagen Drohung nach außen hin. Ihr seht da, also wir machen hier nicht nur solche Geschichten, sondern wer auch immer uns sich in den Weg stellt, Venezuela oder wer auch immer, wir sind jederzeit bereit zu intervenieren. Das ist Donald Trump, auch wenn er den Wahlkampf bei seinen Anhängern damit geführt hat, dass er die amerikanischen Soldaten nach Möglichkeit wieder ins Land holt und sie nicht in Kriege schickt. Das ist die eine Seite, die andere Seite. Und das ist das, was mich auch im Augenblick sehr beschäftigt, dass die Menschen irgendwelche Sehnsüchte auf solche Figuren projizieren. Das ist ja bei uns nicht anders in der Politik. Und immer hoffen, dass irgendwas ihnen geschieht, was gut ist und am Ende die Geschichte uns ja immer wieder zeigt, genau das Gegenteil passiert. Also das heißt, Soldaten auf den Straßen, auch in Amerika, das ist nichts Gutes, zumal wenn es politisch einseitig ausgenutzt wird. Das geht ja immer gegen demokratisch geführte Staaten und Städte. Das heißt also, Donald Trump setzt da sehr bewusst im Blick auf seine eigene Wählerschaft den Druck an dieser Stelle an. Und wenn wir uns einfach nur mal parallel die Sache anschauen, das muss ja nicht wirklich immer Trump sein, wo das auch so deutlich ist. Großbritannien läuft es auf Wahlen irgendwann hinaus und eine schillernde Figur des Brexit, der ja wirklich katastrophale Wirkung auf Großbritannien hat, das wissen alle eigentlich heute, ist wieder aufgefloppt, Herr Farage.
Nigel Farage hat
im Augenblick die besten Umfragewerte, die Konservativen kommen auf keinen Zweig und auch die Labour Party ist sozusagen im Hintertreffen. Das heißt, ein Mann, der schon einmal Unglück über das Land gebracht hat, wird jetzt wieder als Hoffnungsträger gesehen und die gleichen Leute, die unter dieser Politik leiden, wählen ihn wieder und versuchen ihn wieder nach vorne zu bringen. Es ist schon manchmal ziemlich paradox und auch ja kaum zu steuern so etwas.
Wenn ich Ihnen zuhöre, sind so mehrere Fragen bei mir aufgeploppt, so generelle Fragen. Also einmal ist ja, oder eine Erkenntnis, auch mindestens eine, die Sie gerade beschreiben, die Leute vergessen irgendwie schnell. Also jemand, der vor 2 Jahren eigentlich abserviert wurde oder seltsame Sachen gemacht hat, heißt nicht, dass der nicht wiederkommt. Erleben wir ja auch hierzulande in der Politik mitunter. Und zum Zweiten, bezogen auf die USA und die Drohung von Trump, es gibt zu wenig mutige Leute, die sich ihm entgegenstellen. Also jetzt der Gouverneur von Illinois, Pritzker, macht das ja und der Gouverneur von Kalifornien, Newsom macht das auch, aber es sind doch zu wenig. Man fragt sich, wo sind die kritischen Stimmen, auch im eigenen Lager mitunter, die da sagen, hör mal zu, Donald, das reicht jetzt langsam.
Diese Frage bewegt mich auch. Wir wissen, das amerikanische politische System ist anders als bei uns. Bei uns bauen sich die Leute über Parteien über Jahre auf. Man kennt sie, man hat ungefähr eine Vorstellung, wer dann antritt, was natürlich nicht nur gut ist. Schauen Sie sich mal Sachsen-Anhalt. Der Haseloff tritt ab, weil er sich natürlich die Dinge angeschaut hat, dass die Auseinandersetzung mit der AfD ziemlich hart wird und die Chancen, etwas zu holen, nicht sehr gut sind. Und jetzt wird ein Mann nach vorne geschoben, den keiner kennt. Auch da, sage ich mal, auch unser System birgt diese Gefahr. Aber insgesamt wissen wir ungefähr über Zeitläufe von 10, 15 Jahren, wer in den Parteien eine Rolle spielt, was der macht und was der sagt. Das ist in Amerika völlig anders. Die haben sich, die Demokraten, noch nicht formiert. Wir wissen nicht, wer der neue sozusagen Shootingstar wird, wie damals Obama. Den kannten die meisten Menschen hier bei uns nicht. Plötzlich wurde er Präsident und ihm flogen auch viele Sympathien zu. Das war alles also auch sehr eine beeindruckende Geschichte. Das ist das, worauf wir hoffen können, Amerika. Im Augenblick ist Trump oben auf, aber auch er ist nicht unverletzbar. Das heißt, er schielt die ganze Zeit auf die Wahlen nächstes Jahr, das heißt die Wahlen der Mitte einer Präsidentschaft. Und er hat natürlich Befürchtung, dass er eine Klatsche kriegt, weil all die Versprechen, die er gerade im Wirtschaftsbereich und in Fragen der Inflation, warum er auch gewählt worden ist, nicht halten kann. Im Augenblick seine erratische Wirtschaftspolitik führt eher zu Krisenerscheinungen und nicht zu Wachstum.
Wir müssen mal schauen, noch ist ja 3 Jahre hin bis zu den nächsten US-Wahlen, wer sich da vielleicht herauskristallisiert als Kandidat von der Demokratischen Partei und möglicherweise wird ja auch Trump sagen, er tritt nicht nochmal an, also das muss man sehr vorsichtig formulieren, merke ich gerade so, weil eigentlich könnte er nicht nochmal antreten, aber er hat ja schon auch angekündigt, dass er vielleicht da Wege findet und zuzutrauen und denkbar ist inzwischen ja alles. Herr Lochtow, wir machen hier mal gedanklich einen kurzen Cut und
Ich wollte nur einfach noch einen Zusatz machen. Es gibt ja eine schöne Geschichte, zwei schöne Mikrofone, die nicht aus waren in der Politik der letzten Woche.
Das einmal ist spannend, ja.
Bei Donald Trump und dem Treffen der Tech-Konzerne.
Mark Zuckerberg.
Da kann man fast live erleben, wie Zuckerberg dem Trump in den Hintern kriecht. Ich gebe nicht viel Gutes über am Ende den späten Biden zu berichten, aber er hat eine letzte Rede gehalten, wo er davor warnt, dass die politische Macht und die Oligarchen in Amerika eine Gefahr für die Demokratie darstellen. Das haben sie jetzt genau erlebt. Man tuschelte untereinander, es ging um viel Geld und Donald Trump präsentierte sich als großer Geldeintreiber für die amerikanische Wirtschaft. Und die Tech-Konzerne völlig unterwürfig, das erinnert mich sehr an die 30er Jahre in Deutschland, in der Hoffnung, man kann gute Geschäfte auch mit diesem Mann machen, sind gekommen und haben gehuldigt und haben sich verbeugt. Das ist schon, sagen wir, beängstigend, weil wir wissen, in Amerika diese Art von Politik existiert und sie ist wirklich so grob gestrickt, wie wir es jetzt gesehen haben. Es gibt ja noch ein zweites Mikrofon, was nicht aus war. Das war bei dem Feierlichkeiten in China, wo Putin auch dem Chinesen in den Hintern kroch, weil das der große, starke Mann ist. Die ganzen Fotos, wenn Sie sich die anschauen, die sind von großer ikonischer Tragweite, wie der in der Mitte steht und dann noch dieser kleine Diktator aus Nordkorea daneben, auf gleicher Stufe mit Putin, der sich als großer Supermacht, Machthaber geriert und da einfach sehen muss, wie so ein kleiner Wicht daneben noch steht. Und die unterhalten sich über das ewige Leben, Herr Xi, Herr Putin und die anderen auch, und träumen davon, dass man eventuell mit den Segen der modernen Wissenschaft und sozusagen auch 150 Jahre alt werden kann. Das ist schon gruselig, was man da erlebt zum Teil, und Gott sei Dank gibt es diese Mikrofone.
Ja, und das ist immer, das wissen wir ja immer, das Spannendste, wenn dann eben doch mal was zu hören ist, was eigentlich nicht für die Öffentlichkeit bestimmt ist. Gegen Ende des Gesprächs haben wir im Grunde jetzt noch zwei Themen, die man insofern verbinden kann, nämlich die Frage nach, wie politisch wirksam sind Demonstrationen. Einmal schauen wir da ins Ausland, nach Israel, nach Jerusalem. Da gab es jetzt wirklich viele Proteste und Demonstrationen, und zwar von Angehörigen der Hamas-Geiseln, also israelischen Angehörigen der Hamas-Geiseln, die eben für ein schnelles Gaza-Abkommen demonstriert haben. Und die Frage ist, also erstmal natürlich ist das immer ein Signal, aber die Frage ist, lässt sich dann der israelische Premier Benjamin Netanyahu von sowas beeindrucken? Glauben Sie das? Also Stichwort Wirksamkeit von Protesten und Demonstrationen?
Nein. Netanyahu ist ein ganz kalt kalkulierender Politiker, der natürlich darauf achtet, dass im Parlament nach Möglichkeit eher die Mehrheit hat. Im Augenblick ist das nicht ganz einfach, weil ein Teil seiner Partner rechtsextrem ist. Das ist traurig, dass in einem Land wie Israel solche Menschen auch Politik machen können, aber das gehört halt zur Demokratie. Das heißt, nach dieser Geschichte dieses Volkes, dass auch dort Rechtsextremisten, Rassisten und andere Leute politischen Einfluss haben, denen es aber nicht schnell genug geht, den Gazastreifen menschenleer zu machen, also die Leute entweder umzubringen oder zu vertreiben. Aber die stürmen jetzt gerade Gaza, aber Gaza-Stadt, aber der Donald Trump, der im Hintergrund steht und als einziger darauf Einfluss nehmen kann, es ist nicht ganz klar, ob er sozusagen das innenpolitisch in Amerika braucht, dass man ein Abkommen macht mit der Hamas oder nicht. Im Augenblick hält er sich kryptisch, heute hat er wieder mal gesagt, wie die Sphinx, ja, es könnte sein. Ich glaube, da muss Netanyahu viel stärker dorthin achten. Und in dieser Zwischenzeit versucht er natürlich, Fakten zu setzen. Dem sind die Geiseln am Ende egal. Er sagt sich, 20 Geiseln sind kein Thema für mich im Politischen, ob die noch überleben oder nicht, ist mir egal. Was natürlich nicht dem etwas besonnenen, fortschrittlichen Teil Israels sozusagen egal ist. Wenn wir aber die Umfragen sehen, so sieht es doch so aus, als ob die Mehrheit der Bevölkerung dafür ist, den Gazastreifen militärisch zu besetzen, die Hamas zu vertreiben, zu vernichten und die Geiseln nur auf Platz 2 stehen, dass man sie befreit. Und das ist etwas, was uns natürlich Ernüchterung bringt. Große Demonstrationen sind das eine. Das andere ist die Realpolitik.
Also klingt jetzt nicht gerade ermutigend, aber wir können nochmal auf eine andere Demonstration schauen, die Tradition hat, nämlich der Christopher Street Day, und findet weltweit statt, seit mehreren Jahrzehnten, aber auch seit einigen Jahrzehnten in Deutschland und seit ein paar Jahren eben auch in Erfurt. Dieses Wochenende gab es den CSD in Erfurt für queere Menschenrechte. Unter anderem sind da die Leute auf die Straße gegangen. Das waren mindestens 1000 Menschen. Und auch hier die Frage,
ja,
wie wichtig...
Ist laut sozusagen der Veranstalter sind 5000.
Sind
ich glaube, die Polizei
noch mehr.
Hat 2500.
Also man kann
in
der Mitte sich treffen.
Sagen, also es werden nicht ganz 5000 gewesen sein, aber es waren schon ein paar tausend.
Wir werden das auch gleich nochmal thematisieren. Es waren auf jeden Fall was eine beeindruckende Menge an Menschen. Und die Frage ist eben auch, wie wichtig so eine Demonstration in diesen Zeiten ist. Man könnte ja auch sagen, na Gott, hier ging es doch schon vorwärts, wir haben doch schon die Ehe für alle. Aber wie wichtig finden Sie so eine Demonstration wie den CSD? Weil es gibt bestimmt auch Leute, die sagen, na ja, also ist doch eigentlich schon fast alles gut.
Na, das hat sich doch geändert in letzter Zeit. Also ich glaube, es sind nicht mehr so viele Menschen, die sagen, es ist fast alles gut. Wir merken ja an vielen Stellen ein Rollback in diesen Fragen. Und wir merken ja auch, was wirklich gut war in Erfurt, dass das ganz friedlich und als sozusagen Karneval im Sommer durchgegangen ist, ohne dass da irgendwie große Auseinandersetzung stattgefunden. Das ist nicht überall in der ostdeutschen Provinz so. Wir wissen ja, fast alle solche Präsentationen in der Öffentlichkeit führten dazu, dass ein großes Polizeiaufgebot versuchte zu schützen, während Rechtsradikale, Rechtsextremisten, Nazis und alle anderen versuchten, das zu verhindern.
In Suhl gab es zum Beispiel beim CSD Übergriffe.
Ein anderes Pflaster, das stimmt mich hoffnungsvoll, wenngleich wir wissen, in Ostdeutschland sind 80% auf dem Lande der Menschen, die dort leben. Das heißt, das ist eine ganz andere Situation in Bautzen oder in Hoyerswerda oder irgendwo. Aber in Erfurt geht es und in Jena auch. Wir wissen aber auch, drumherum gibt es auch das restliche Thüringen, wo das nicht ganz so gut funktioniert.
Und deswegen, ich habe die Frage jetzt eben auch bewusst ein bisschen naiv gestellt, ist natürlich selbstverständlich, dass ein CSD immer noch da sein muss. Wir werden es eben oder dann auch in dieser Sendung nochmal ausführlicher thematisieren. Ist das vielleicht schon die gute Nachricht, dass so viele Menschen auf die Straße gegangen sind, oder haben Sie noch eine andere gute Nachricht gefunden?
Das ist eine gute Nachricht, gar keine Frage. Vor allem, dass wir am Abend nicht in der Tagesschau waren. Das heißt, alles normal abgelaufen ist, darüber berichtet ja niemand. Hätte es hier irgendwelche Auseinandersetzungen gegeben, einen großen Aufmarsch der Rechtsradikalen, dann hätten wir eine andere Situation. Dass Erfurt so ruhig das Ganze gemacht hat, so entspannt, das finde ich sehr, sehr gut. Hängt natürlich damit zusammen, dass wir auch viele Studenten in der Stadt haben, dadurch auch mehr Jugend haben, also nicht nur älteres Semester, das vielleicht ich auf so etwas nicht so einfach umstellen kann. Und natürlich hofft man auf einen Tag, wo das überhaupt keine Besonderheit ist, wenn eben halt die queere Community ein Marsch veranstalten will, da sollen sie das machen. Das ist leider in diesem Deutschland und in Europa nicht so. Wir merken ja auch gerade an diesem Thema, geilen sich die Rechtsextremen sehr auf, schließen ihre Reihen. In Russland, Putin ist ein absoluter Hasser an diesem Thema. Das heißt also, die Gesellschaft wird auch bewusst polarisiert. Und wir in Erfurt haben eigentlich ein liebenswertes, nettes Zeichen gesetzt. Ich hoffe, das bleibt so.
Also ich höre raus, dass das ist die entscheidende gute Nachricht jetzt auch in der Woche.
Das ist die gute Nachricht. Die andere gute Nachricht, dass die CDU sagt, okay, wir machen ein drittes beitragsfreies Kindergartenjahr, was die Linke in den Verhandlungen, wir wissen ja, wir haben eine Regierung, da fehlt eine Stimme zur Mehrheit, angemahnt hat, und dass das sozusagen halbwegs vernünftig, ohne Streit funktioniert, finde ich richtig. Für mich ist nach wie vor unerklärlich, wie dieses reiche Land gerade die vorschulische Bildung nicht vernünftig aufbauen kann, nicht vernünftig finanziert. Es ist doch eine Selbstverständlichkeit, dass die Kinder die Möglichkeit haben, auch schon frühzeitig sozusagen herangeführt zu werden in einem Land, in dem viele Kinder als Muttersprache nicht Deutsch haben, ist es extra wichtig, das so zu machen. Das heißt, da ist Thüringen ausnahmsweise mal aus meiner Sicht auf einem guten Weg.
Sagt Sergei Lochthofen, und ich wünsche Ihnen jetzt, dass Sie gut durch die Woche kommen, und wir hören uns dann nächste Woche wieder im Espresso-Plausch. Vielen Dank für das Gespräch.
Das schauen wir uns mal an, und ich hoffe doch, dass auch die Franzosen etwas vernünftiger am Ende sind.
Machen Sie es gut.
Tschüss.